Verantwortlich für die folgende Sendung ist Carlo Kentler. Moin Moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Eine nicht ganz so kurze Geschichte von Deadpool. Ich bin der neue FSJler Carlo, hier beim offenen Kanal Westküste. Und auf die Frage hin, ob ich eine Sendung über ein Thema meiner Wahl machen möchte, sprang mir sofort die Idee in den Kopf, einen Podcast über Deadpool zu machen. Warum genau Deadpool und was dieser Charakter mir eigentlich bedeutet, erzähle ich gleich etwas näher. Ich fasste den Plan, dass ich in jeder Folge über eine andere Deadpool-Geschichte oder Reihe von bestimmten AutorInnen sprechen will und nebenbei die Entstehungsgeschichte und Entwicklung Deadpools über die letzten 35 Jahre erzähle. Eigentlich wollte ich mit der berühmten Geschichte Deadpool Kills the Marvel Universe starten, da viele diese als einen guten Einstieg in den Charakter empfehlen. Doch als ich vor kurzem in einem meiner Lieblingscomic-Läden einen Sammelband der ersten 5 bzw. 6 Hefte von Deadpools erster Solo-Heftreihe fand, wusste ich, dass ich da anfangen muss. Zumindest dachte ich das, bis ich dann rein zufällig, als ich unterwegs war, um ein Heft für eine spätere Folge zu kaufen, im selben Laden einen Nachdruck von Deadpools allererstem Auftritt fand. Aber bevor ich darüber rede, sollte ich vielleicht erklären, wie es eigentlich zu diesem Podcast gekommen ist. Kapow, crash, peng, boom, krakoom, sizzle, trip, crash, snicked, crash, zap, vroom, pew pew, honk, whoosh, wham, kablam. Was bedeutet Deadpool mir persönlich? Ich bin seit schätzungsweise 14 Jahren Comicsammler. Alles hat angefangen, als mir ein netter Mann, an den ich mich leider nicht so richtig erinnern kann, auf der Geburtstagsfeier einer Familienfreundin ein lustiges Taschenbuch in die Hand drückte. Nach 4 oder 5 Jahren wurde ich dann schließlich in die magische Welt der Marvel-Superhelden eingeführt, als mein Opa mir zu Weihnachten einen Doctor Strange-Comic schenkte. Irgendwann fing ich dann auch an, die Marvel-Kinofilme zu gucken. Aber eins habe ich für die längste Zeit nicht hinbekommen, eine Heftreihe von Anfang an zu sammeln und keine neue Ausgabe zu verpassen. Ich habe dies auch mehrmals versucht, aber bin meistens nach 5 oder 6 Ausgaben gescheitert. Ob ich es einfach aus den Augen verloren habe oder mir langweilig geworden ist, ich kann es nicht wirklich sagen. Doch all das änderte sich im September 2023. Zu diesem Zeitpunkt besaß ich bereits eine Handvoll vereinzelte Deadpool-Comic-Hefte und einen Band, den mir ein Klassenkamerad mal geschenkt hatte und hatte, soweit ich mich erinnern kann, auch den zweiten Deadpool-Kinofilm gesehen. Ich war mal wieder in einem Hamburger Comicladen. Und auf dem Tisch mit den Neuerscheinungen lag ein neues Deadpool-Heft 1. Geschrieben von Alyssa Wong und gezeichnet von Martin Coccolo. Aus Interesse kaufte ich die Ausgabe und auch weil ich das Cover sehr mochte. Es zeigt Deadpool auf einem aufblasbaren Schwimmring auf einem riesigen Leichenberg. Mehr ins Detail zu dieser Geschichte werde ich aber in der entsprechenden Folge gehen. Alle 2 Monate kam eine neue Ausgabe raus und ich genoss es stark. Nach 6 Ausgaben und einer Anthologie namens 7 Slaughters sprang ein neues Kreativteam für die Reihe ein, bestehend aus dem relativ frischen Autoren Cody Ziegler und dem Zeichner Roger Antonio. Die Reihe schaffte es ziemlich schnell, meine Liebe für Wongs Zeit mit dem Charakter zu übertreffen und ich konnte jede neue Ausgabe kaum erwarten. In Deutschland sind jetzt die ersten 10 Hefte von Ziegler erschienen, aber vor kurzem habe ich erfahren, dass die Reihe nach Heft 15 in Amerika fürs Erste zu Ende ist, abgesehen von einer 3 Ausgaben langen Miniserie zum krönenden Abschluss vom selben Autoren. Ich kann nicht sagen, ob es die beste Comicreihe aller Zeiten ist, aber sie ist meine persönliche Lieblingsreihe. Kapow, crash, peng, boom, krakoom, sizzle, trip, crash, snicked, crash, zap, vroom, pew pew, honk, whoosh, wham, kablam. Deadpool in a nutshell. Wade Wilson, später auch bekannt als Deadpool, war ein Yale-Absolvent, Kommando im Militär und ein Söldner. Als er mit Leber, Lungen, Prostata und Hirnkrebs diagnostiziert wurde, wurde ihm vom sogenannten Weapon X-Programm ein Heilmittel angeboten. Das Weapon X-Programm ist ein Geheimprogramm der kanadischen Regierung, was mit dem Ziel gegründet wurde, Mutanten zu gehirngewaschenen, genetisch modifizierten Superwaffen zu verwandeln. Das bekannteste Beispiel neben Deadpool ist wahrscheinlich Wolverine, dessen Skelett mit Adamantium, dem härtesten Metall der Welt, überzogen wurde. Mutanten in diesem Fall sind im Marvel-Universum eine Menschengruppe, auch genannt Homo Superior, also der nächste Schritt in der Evolution, die mit Superkräften aller Art in den Genen geboren wurden. Alles von Telepathie, also Gedanken lesen, kontrollieren und übertragen, Superstärke, bis zur Kontrolle über das Wetter gehört zu den vielen verschiedenen Fähigkeiten der Mutanten. Es ist umstritten, ob Wade Wilson tatsächlich ein Mutant ist. Jedenfalls hat er seine Kräfte erst benutzt, nachdem er Teil des Weapon X-Programmes war. Seine Kraft ist es, jegliche Verletzung, egal wie tödlich, heilen zu können, alle Gliedmaßen neu wachsen lassen und sich selbst aus atomaren Überresten wieder zusammensetzen zu können. Das war das sogenannte Heilmittel in Anführungsstrichen. Leider hatte dieses den Nebeneffekt, dass, obwohl der Krebs ihm nicht mehr schadete, kann er auch nicht geheilt werden und breitete sich immer mehr über seinen Körper aus. Das erklärt auch das Erscheinungsbild seiner Haut, von Tumoren übersät und grässlich entstellt. Die furchtbaren Experimente, deren genauen Details nicht bekannt sind, denen Wade diese Kräfte zu verdanken hat, haben zusammen mit dem Krebs ihn in den Wahnsinn getrieben. In vielen Versionen hört er Stimmen in seinem Kopf. Und ganz wichtig, er weiß, dass er ein fiktionaler Charakter ist. Er weiß, dass er sich in einem Comic befindet. Er spricht direkt mit dem Leser, macht Witze über das Comicformat, in dem er sich befindet und überlegt, was sich am besten vermarkten ließe. Die größte Eskalation dieses Verhaltens sieht man am Ende von Deadpool Kills the Marvel Universe, aber mehr dazu in der entsprechenden Folge. Deadpools Kostüm kann man sich einfach als roten Ganzkörperanzug mit schwarzen Bereichen am Oberkörper, einer roten Maske mit weißen Augen, die von schwarzen Ovalen umgeben sind, vielen Taschen, zwei Pistolen an den Hüften und zwei Katanas auf dem Rücken vorstellen. Kapow, crash, peng, boom, krakoom, sizzle, trip, crash, snicked, crash, zap, vroom, pew, pew, honk, whoosh, wham, kablam. Seit wann gibt es Deadpool überhaupt? Im Februar 1991 hatte Deadpool, später auch bekannt unter seinem echten Namen Wade Wilson, seinen ersten Comic-Auftritt in der amerikanischen Ausgabe New Mutants 98, geschrieben von Fabian Nicieza und Rob Liefeld, der auch für die Zeichnungen und Tusche verantwortlich war. Der Kolorist war Steve Mucciletto, der Letterer war Joe Rosen und der Editor war Bob Harris. Doch Deadpool war nicht immer so, wie wir ihn heute kennen und lieben. Nein, in seinem ersten Auftritt war Deadpool ein Bösewicht, auch wenn er seinen Humor schon zum Teil hatte. Seine erste eigene Comicreihe, nach einigen Gastauftritten und zwei Mini-Reihen, erhielt er in 1997, geschrieben von Joe Kelly und gezeichnet von Ed McGuinness. Sie liefen 33 Hauptausgaben, zwei Annuals, also wie jährliche Specials, eine sogenannte Ausgabe minus 1 und eine Sammlung von Kurzgeschichten namens Baby's First Deadpool Book Number 1 lang. In Heft 28 brach Deadpool tatsächlich zum ersten Mal die vierte Wand. Diese Beschreibung von Deadpool wirkt vielleicht etwas kurz oder nicht ausführlich genug eher, aber keine Sorge, ich werde im Verlauf der nächsten Folgen näher auf Deadpool, seinen Charakter und seine Entwicklung eingehen. Dieser Podcast soll nämlich nicht nur als Rezension von unterschiedlichen Deadpool-Comics, die ich gelesen habe, dienen, sondern, wie der Name des Podcasts verrät, auch eine Nacherzählung der Geschichte des Charakters sein, über die letzten 34 oder 35 Jahre. Kapow, crash, peng, boom, krakoom, sizzle, trip, crash, snicked, crash, zap, vroom, pew, pew, honk, whoosh, wham, kablam. New Mutants, Heft 98. Fangen wir am besten da an, wo das Heft selbst anfängt, mit dem Cover. Im Vordergrund, etwa mittig, sieht man Deadpool, mit einer zackigen Textbox, die die Worte Introducing the Lethal Deadpool enthält. Direkt hinter ihm und etwas größer steht laut einer weiteren Textbox The Mysterious Gideon. Ein großgewachsener Mann mit weißen, zu einem Zopf gebundenen Haaren und einem gelb-orange gestreiften Mantel. Rechts unten im Bild kniet The Dynamic Domino. Eine schwarzhaarige Frau in einem hautengen, schwarz-weißen Ganzkörperanzug mit grauen Taschen und einem Gurt über der Schulter. Ihr Gesicht ist komplett weiß, abgesehen von ihrem roten Lippenstift und dem schwarzen Oval über ihrem linken Auge. Am linken Rand des Covers befinden sich die sogenannten New Mutants, die eigentlichen Hauptfiguren dieses Hefts, wie der Titel bereits sagt. Ganz oben sieht man Cable, auch bekannt als Nathan Summers, der erwachsene Sohn des X-Men, also den Mutanten-Superhelden-Team des Marvel-Universums, und Mutantenführer Cyclops und die Fähigkeit hat, Laserstrahlen aus seinem mechanischen Auge zu schießen, wie sein Vater, der das mit seinen normalen Augen macht und aus der Zukunft ist. Er hat ein mechanisches Auge und weiße Haare, die zu einer Frisur geformt sind, die ich nicht anders beschreiben kann als halb Irokese, halb Haarausfall. Sein linker Arm ist mechanisch und er trägt einen blauen Ganzkörperanzug. Rechts unter ihm befindet sich Cannonball, ein junger Superheld mit knallblonden Haaren und einer braunen Fliegerkappe. Links an seiner Seite ist die zweite weibliche Mutantin auf diesem Cover, Tabitha Smith, auch bekannt als Boom Boom. Sie trägt ein detailloses lila Oberteil, eine Brille mit türkisfarbenen Gläsern, ganz im Stil der 90er, rosa Lippenstift, gelbe runde Ohrringe und hat blonde kurze Haare. Der letzte hier abgebildete Charakter ist Sunspot bzw. Roberto Bobby de Costa. Er trägt eine rote traditionelle Superhelden-Augenmaske, hat kurze schwarze Haare, einen roten Anzug und ist die einzige Person of Color auf dem Cover und im Comic. Die erste Seite des Hefts beginnt mit einer Frontalansicht des in diesem Comic neu eingeführten Bösewichts Gideon. Im Gegensatz zum Cover trägt er hier eine rote Weste und eine braune Hose und grüne Handschuhe mit goldenen Ärmeln, die bis kurz vor die Schultern gehen. Er befiehlt einem Mann namens Adam, vermutlich sein Diener oder Handlanger, ein Trainingsprogramm zu aktivieren. Die nächste Seite ist ein großes Bild, was hochkant die Seite bedeckt. Hier kämpft er gegen grüne, gesichtslose Roboter. Während des Kampfes wird seine Superkraft erwähnt, eine sogenannte Enhancement Assimilation. Nach einer kurzen Recherche konnte ich herausfinden, dass es eigentlich nur bedeutet, dass Gideon die Kräfte anderer kopieren kann. Der Comic versucht aber nicht wirklich zu erklären, was es bedeutet, was in meinen Augen nicht wirklich dabei hilft, einen neuen Bösewicht einzuführen. Das ist auch insgesamt mein Problem mit Gideons Auftritt in diesem Comic. Ja, er hat zwar eine relativ coole Action-Sequenz gleich zu Beginn, aber der Leser erfährt so gut wie gar nichts über ihn. Man erfährt seinen Namen, den Namen seiner Superkraft und dass er mit zwei Wesen namens Adam und Eve zusammenarbeitet. Ich sag nicht, dass man direkt alles über einen Bösewicht erfahren bzw. verraten muss. Ich finde, ein gewisses Mysterium in so einer Situation zu haben, ist tatsächlich sehr viel besser. Aber hier fühlt es sich nicht an wie ein Mysterium, sondern vielmehr wie ein Charakter, der einfach noch nicht fertig entwickelt wurde. Der Comic geht auch direkt weiter mit der Action. Auf der nächsten Seite sieht man Cable, wie er im Gefahrenraum gegen einen weiteren grünen Roboter kämpft und damit sichtbar Schwierigkeiten hat. Der Gefahrenraum ist der Trainingsraum der X-Men und unter anderem New Mutants, zwei Superhelden-Teams bestehend aus Mutanten, der dazu fähig ist, jede mögliche Kampfsituation zu simulieren. Cables Fähigkeiten, abgesehen von seiner übermenschlichen Stärke mit seinem mechanischen Arm und den Laserstrahlen aus dem Auge, sind Telepathie und Telekinese, also die physische Manipulation von Gegenständen und Lebewesen mit dem eigenen Verstand. Telepathie habe ich ja bereits vorhin erklärt. Cannonball, dessen Fähigkeit darin besteht, eine unzerstörbare Hülle aus thermochemischer Energie abzugeben und damit sich durch die Luft mit Überschallgeschwindigkeit zu katapultieren, kommt in den Raum gerast und schmettert den Roboter an die Wand. Cable wird darauf sehr wütend und schießt mit seinem Arm auf Cannonball. Und das ist auch ein Problem, was ich mit dieser Geschichte habe. Alle Charaktere sind die ganze Zeit aufgestachelt, meckern sich ständig an und selbst die Erwachsenen verhalten sich hier wie Teenager. Es gibt mehrere Szenen kurz hintereinander, in denen Charaktere ohne wirklich erkennbaren Grund sich streiten. Die Szene, die darauf folgt, ist eine, die mir aber tatsächlich sehr gefällt. Zum ersten Mal, muss ich sagen, in diesem Comic. Diese zeigt, was Gideon für Emmanuel de Costa geplant hat. Emmanuel de Costa ist der Vater von Roberto oder Sunspot und am Anfang hat Gideon erwähnt, dass sie ja einen Plan für Emmanuel haben und hat Adam gefragt, wen sie dafür bereit haben. Der Plan ist, Gift in den Kaffee zu tun und der wird dann von Eve, der anderen Handlangerin von Gideon, überreicht. Was mir an diesem Moment gefällt, ist, wie die Szene strukturiert ist. Erst sieht man Eves Beine von rechts unten, De Costa im Hintergrund an einem Schreibtisch. Das erinnert mich zumindest an einen Mexican Standoff in einem Western. Im nächsten Panel sieht Eve dank der Perspektive wesentlich größer als DeCosta aussieht, was sie viel bedrohlich erscheinen lässt. DeCosta bedankt sich für den Kaffee und Eve verlässt den Raum mit einem boshaften Lächeln auf dem Gesicht. Währenddessen taucht immer wieder ein Klickgeräusch auf, was zum einen die High Heels sind, die Eve trägt, aber gleichzeitig klingt es für mich wie eine Zeitbombe, die darauf wartet zu detonieren. Auf der nächsten Seite befindet sich sehr gut gestaltetes Storytelling in Form eines Tones. DeCosta trinkt von seinem Kaffee und dann kann man entlang der Panels die Bewegung seines Körpers zum Boden und somit zum Tode verfolgen. Denn mit jedem Panel fällt er ein Stück weiter, bis er unten auf dem Boden am Ende der Seite liegt. Hier ist die Leiche in Rot und Orange getränkt, während der Hintergrund, abgesehen vom blutroten Boden und dem blutroten Zimmer hinter der Tür, in der Eve steht, ganz in Schwarz-Weiß gehalten. Nur leider sieht DeCosta in der Mitte der Seite nicht so aus, als ob er sterben würde, sondern als ob er ganz dringend niesen muss. Nach dieser, in meinen Augen, fast perfekt umgesetzten Szene geht der Comic leider direkt wieder zurück zu den sinnlosen Streitereien zwischen relativ uninteressanten Charakteren. Um genau zu sein, zwischen Boom Boom und Richter. Sie streiten sich über ein Teammitglied namens Rani, die sie in den Mutantenstaat Genosha zurückgelassen haben. Sie diskutieren, wie sie am besten retten können, beleidigen sich dabei und Richter rennt am Ende aus dem Raum und will nach Genosha reisen. Jetzt kommen wir endlich zu dem Teil, auf den wir alle gewartet haben. Deadpools ersten Auftritt. Cable befindet sich in der Bibliothek der X-Villa, dem Stützpunkt der X-Teams, als er plötzlich von einer Explosion getroffen wird. Deadpool steht mit gigantisch gezeichneten Oberschenkeln und Waden, einer merkwürdig dünnen Taille im Vergleich zum Rest seines Körpers, einem riesigen Brustkorb und seltsam kurzen Armen über Cable und fragt ihn, ob er Nathan ist und dass er von Mr. Tolliver geschickt wurde, um ihn zu töten. Cable nimmt dies scheinbar nicht persönlich und auf der nächsten Seite scheint Deadpool teleportieren zu können, da er plötzlich mehrere Meter von Cable entfernt immer noch sehr breitbeinig steht, obwohl er eben noch fast direkt über Cable stand. Deadpool zieht eine Pistole, doch wird direkt von Cannonball, der von der Decke angeflogen zu kommen scheint, weggeschlagen. Deadpool schafft es irgendwie, den mit Überschallgeschwindigkeit fliegenden Teenager in einem Netz zu fangen und fängt direkt danach mehrere Schläge von Cable ein und Cable erhält als Dankeschön ein Messer im Bein. Doch bevor Deadpool ihm den Rest geben kann, wird er von Richters Erdbebenkräften zu Boden geworfen. Doch auch für ihn hat Deadpool eine Lösung. Eine Fessel, die sich mehr zusammenzieht, desto mehr Richter seine Kräfte einsetzt. Wütend rennt Sunspot auf Deadpool zu, obwohl Boom Boom versucht, ihn aufzuhalten. Doch bevor einer von den beiden etwas tun kann, wird Deadpool von hinten mit drei Messern begleitet von einem dreifachen Thunk getroffen und zum Boden geworfen. Die Messer wurden von der dritten Person, die in diesem Comic eingeführt wird, geworfen. Domino. Sie und Cable kennen sich scheinbar, was aber gleichzeitig bedeutet, dass der Comic, außer der Erwähnung ihres Namens, gar keine Zeit mit ihrer Einführung verbringt. Deadpool wird gefesselt, die Helden diskutieren kurz darüber, wer am meisten zum Sieg über Deadpool beigetragen hat und Cable bestimmt Deadpool wortwörtlich in einem Paket zu seinem Auftraggeber zurückzuschicken. Und dann passiert etwas, was in dem Heft noch gar nicht passiert ist. Jemand lächelt. Dieser jemand ist Cable. Die Teenager sind ehrlich überrascht davon, dass er lächelt, aber dabei sieht Cannonball eher so aus, als ob er eine Verstopfung hätte. Der Comic endet mit zwei kurzen Sequenzen. In der ersten unterhalten sich Cable und Domino über potenzielle neue Rekruten für die New Mutants, wie zum Beispiel den Pyrokinetiker, jemand, der Feuer kontrollieren kann, Rusty Collins und Danielle Moonstar, auch bekannt als Mirage. Domino beklagt, dass es recht wenig ist, aber Cable deutet an, dass er bereits eine Lösung dafür hat. Um kurz vor Mitternacht flieht Richter aus der Villa, um Rani zu retten und hinterlässt einen Brief für Boom Boom, damit sie weiß, was er macht. Anderthalb Stunden später wird Sunspot von Gideon aufgeweckt, der es irgendwie geschafft hat, in die schwer gesicherte Villa einzubrechen, um ihm zu sagen, dass sein Vater gestorben ist. Roberto DeCostas Vater ist, logischerweise, Emmanuel DeCosta, der vorher im Comic durch Eves vergifteten Kaffee starb. Was in dieser Szene aber auch etwas seltsam ist, ist die Tatsache, dass der Kolorist aus irgendeinem Grund Sunspot hier weiß gemalt hat, obwohl er die ganze Zeit zuvor definitiv eine Person of Color war. Kapow, crash, peng, boom, krakoom, sizzle, trip, crash, snicked, crash, zap, room, pew, pew, honk, whoosh, wham, kablam. Fazit. Wie man vielleicht schon gemerkt hat, bin ich nicht unbedingt der größte Fan dieses Comics. Natürlich könnte es daran liegen, dass mir wegen der längeren Heftreihe einiges an Kontext fehlt. Ich meine, immerhin sind es insgesamt 100 Ausgaben. Aber der Comic ist so simpel, dass ich bezweifle, dass Kontext mir helfen würde. Es gibt hier einfach nicht genug an Dingen, die passieren, was Kontext benötigen würde. Außerdem ist es der erste Teil eines neuen Handlungsstranges und dient als Einführung mehrerer neuer Charaktere. Leider verbringt der Comic so wenig Zeit mit diesen Charakteren oder einer Erklärung für sie, dass sie einfach nicht interessant sind. Rob Liefeld wird oft für seinen Zeichenstil kritisiert und in diesem Comic kann ich dies leider relativ gut nachvollziehen. Ich sage nicht, dass die Zeichnungen schlecht sind, ich finde, dass einige seiner modernen Zeichnungen tatsächlich sehr gut sind, nur kann ich viele der künstlerischen Entscheidungen einfach nicht nachvollziehen. Die Charaktere sehen alle konstant wütend aus. Selbst wenn sie schlafen, haben sie einen kampflustigen oder verkrampften Gesichtsausdruck. Viele der Charaktere mögen scheinbar Spagat, da sie andauernd breitbeinig dastehen. Die Proportionen sind im besten Fall fragwürdig und teilweise einfach nur lustig. Die Hintergründe sind zwar schön detailliert und nett anzusehen, nur werden sie leider zum größten Teil durch monochrome Wände ersetzt, besonders in den Kampfszenen. Es gibt aber auch positive Aspekte an diesem Comic. Zum Beispiel, die Szene, in der Emmanuel de Costa stirbt, ist in meinen Augen nahezu perfekt umgesetzt und ist ein wunderbares Beispiel, wie man Comic-Panels benutzt, um eine Geschichte zu erzählen. Abgesehen von einem fragwürdigen Gesichtsausdruck. Die Kampfsequenzen haben eine wunderbare Energie und machen einfach Spaß zu lesen. Und ganz wichtig, Deadpools Kostüm ist von Anfang an einfach cool. Und es ist nicht überraschend, dass das Grundkonzept von diesem Kostüm bis heute fast gleich geblieben ist. Gleichzeitig wirken viele der Lösungen, die Charaktere für einen Kampf haben, sehr wie ein Deus Ex Machina, also zu Deutsch der Gott aus der Maschine. Ob Deadpools relativ simple Fesseln, die die Teenager mit unglaublichen Superkräften problemlos erledigen oder Domino, die ohne jegliche Erklärung aus dem Nichts auftaucht, um Deadpool zu besiegen. Es gibt mir einfach das Gefühl, als ob die Macher nicht wirklich einen festen Plan hatten, bevor sie anfingen. Mein größtes Problem ist aber leider Deadpool. Abgesehen von seinem coolen Kostüm ist nichts wirklich Interessantes an ihm in diesem Comic. Er hat keine Kräfte und ist nichts anderes als ein namensloser Söldner in einem Kostüm. Er hat hier zwar schon seinen Sinn für Humor und macht einige Witze, aber wirklich lustig finde ich ihn nicht. Hier ist er einfach nur ein brutaler Fiesling. Insgesamt verbringt die Geschichte einfach viel zu wenig Zeit mit ihm. Dasselbe Problem haben auch Domino, die eigentlich gar keine Einführung bekommt, und Gideon. Ich bin aber froh, dass Deadpool eine zweite Chance bekam, weil jetzt ist er nicht nur eine der erfolgreichsten Comicfiguren, sondern auch mein Lieblingscharakter. In der nächsten Folge wird es um die erste richtige Chance gehen, abgesehen von ein paar kurzen Auftritten und zwei Miniserien, die auch von Fabian Nicieza geschrieben wurden, die Deadpool bekam in seiner ersten eigenen Solo-Heftreihe. Die erste Storyline, wieder veröffentlicht unter dem Namen Hey, hier ist Deadpool, wurde von Joe Kelly geschrieben und Ed McGuinness gezeichnet und erschien 7 Jahre später in 1998 in 5 Heften. Aber der Band, den ich habe, enthält auch die Ausgabe minus 1. Ich hoffe, euch hat mein Podcast über den ersten Auftritt des regenerierenden Degenerierten gefallen und bis zum nächsten Mal. Wie Deadpool in diesem Comic sagt, Arrivederci. Verantwortlich für die vergangene Sendung ist Carlo Kendler. Die Intro- und Outro-Musik dieser Folge stammt von audiofire.de.